Mein Sohn hört so eine okkultistische, satanistische Band.
Die Kelly Family.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Verdammte Erleuchtung, dem Selbsterfahrungspodcast für Skeptiker und Esoteriker auf dem zweiten Bildungsweg. Mein Name ist Bernie Meyer und mir gegenüber sitzt er, der Wanderer zwischen den Welten, die personifizierte göttliche Komödie. Der Mann, der Neurodermitis wieder sympathisch gemacht hat. Es ist Rüdiger Rudolph.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Du hast mich neulich gefragt, ob es politisch korrekt wäre zu sagen, der Mann, der Neurodermitis wieder salonfähig gemacht hat, als wäre Neurodermitis nicht salonfähig und ich würde damit Leute ausgrenzen. Ich habe mich darauf rausgeredet, ist doch nur ein dummer Witz, aber wir leben in Zeiten, in der es keinen dummen Witze mehr gibt, zumindest nicht ungestraft.
Ja. Naja, und ich sag mal so, es gibt Leute, die haben Neurodermitis mit einem anderen Leidensdruck als ich, Bernie.
Ja.
Das ist nicht ein sympathisches kleines Kratzen unterhalb der Tischkante, sondern
aber deshalb sage
denen
ich,
geht's ja, richtig nicht gut.
Das ist klar. Das tut mir auch, falls wir die Leute verletzt haben sollten, dann tut's uns leid. Aber ich habe jetzt auch gesagt, der Mann, der Neurodermitis wieder sympathisch gemacht hat. Und das ist doch fair, weil sympathisch war es nie eigentlich, oder? Oder diskriminieren wir jetzt Neurodermitis?
Naja, der Neurodermitiker an sich ist immer sympathisch in seiner Verletzlichkeit, aber die Krankheit an sich ist natürlich a bitch. Das also, ist natürlich die ist natürlich unsympathisch.
Eben, und deshalb, wenn wir sie wieder sympathisch machen durch einen Sympathieträger wie dich.
Aber du, jetzt kommt die Esoterik in mir hoch. Vielleicht ist das auch schon der Fehler. Vielleicht sollte man seine Neurodermitis umarmen und dann ist man schon auf dem Weg der Heilung.
Ja, da sieht man mal, was wir alles gelernt haben, ne? Wir äußern jetzt gar keine negativen Gedanken mehr, noch nicht mal gegenüber Neurodermitis, which is a bitch eigentlich, oder war eine bitch.
Ja.
Jetzt ist es einfach nur noch Neurodermitis. Es ist inhaltsleer und wir nehmen es so, wie es ist. Ne? Wir kommen zu unserem Recap, was ist neulich passiert. Mhm. Ich war beim Kuscheln.
Ja.
Wir haben uns eine Transfigurationsübung haben wir gemacht. Mhm. Und erinnerst du dich noch, wie schön sich das angefühlt hat?
Total. Ich war ganz gerührt danach. Mhm.
Also ich habe es mir auch für die Partnerschaft vorgenommen. Ich habe es noch nicht ganz so regelmäßig, aber
ich höre schon ihr schwingt schon so ein Aber im Raum.
Ja, aber und, muss man eher sagen, wir haben uns eine transfigurative, spontane Mail mal geschrieben mit jeder 15 Punkte, was er an dem anderen gut findet.
Wow.
Und ich sag dir, das ging runter wie Öl.
Das glaube ich dir.
Das war Kompliment à la Bonheur.
À la Bonheur. Es ging auch so leicht, Bernie.
Ja,
jetzt also, ich rede jetzt von uns beiden, bei euch beiden sicherlich auch.
Ja, bei uns beiden ging es also quasi wie von selbst eigentlich, ne?
Schön.
Ja. Ja, wirklich, oder?
Ja, wirklich, ja.
Und wir haben ja auch dann doch noch gekuschelt, wir beide, nämlich für das Foto, das wir gemacht haben für die letzte Ausgabe.
Und ich meine, es gibt ja so Leute, die sagen, wenn ich mal schlechte Laune habe, dann muss ich mir nur angucken und schon geht's mir gut. Oder ich muss nur mir folgendes Lied anhören und schon geht's mir prima. Und Bernie, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin da mit Harald Schmidt auf einer Wellenlänge. Ich brauche keine Stimmung in meinem Leben. Ja, ich lehne Stimmung ab.
Sagt der Comedian.
Aber das ist was anderes. Aber wenn ich dieses Foto angucke, ich kann mich eines zarten Lächelns nie erwehren. Genau wie wir beide auf diesem Bild.
Du, normalerweise gucke ich ganz gerührt Kinderfotos an.
Aber du siehst doch aus wie der Ludwig.
Ja. Wer ist Ludwig?
Ja, wer ist Ludwig? Damit.
Okay. Schneiden wir nicht raus.
Nee.
Weil wir so real sind, dass wir sogar die Namen unserer Kinder nennen können. Wenn auch aus Versehen. Jetzt machen wir was ganz anderes. Und zwar jetzt gehen wir der Erleuchtung, jetzt kommen wir richtig auf die Spur.
Ja.
Dachte ich. Aber ich musste feststellen.
Auf ausgetretenen Fahrten.
Was ich suche, ist Erlösung, nicht Erleuchtung. Ich bin ja mehrmals korrigiert worden, schon im Zug von unserer Gesprächspartnerin. Auf jeden Fall, was wir gemacht haben, ist ein Roadtrip in the Capital of Faith. Naja, so fast. Also ist so entstanden, dass dein Nachbar ist Pfarrer, ne? Kann man das sagen? Evangelischer Pfarrer.
Genau, hier in Berlin, genau.
Und du hast ja angehauen und hast gesagt, so, du gib mal Gesprächspartner hier zum Thema Kirche. Wir wollen mal sehen, was hat eigentlich die Kirche so drauf?
Wir brauchen einen Mann, besser noch eine Frau der Kirche.
Ja.
Oder zumindest Leute, die Theologie studiert haben.
Ja, wir wollen nämlich wissen, bei diesem überreichlichen Angebot an esoterischen und spirituellen Praktiken und Heilserscheinungen und Optimierungsmaßnahmen, was macht denn die Kirche eigentlich?
Ja, nach Jahren des Online-Kaufs haben wir gedacht, wir gehen jetzt mal zu Karstadt.
Oh, toller Vergleich.
Bin mir nicht sicher, aber...
Und wir haben zwei Leute gefunden, nämlich den Vikar Lukas Pellio und die Religionssoziologin Vanessa Rau. Und wo ist dieser Lukas Pellio als Vikar? Wo könnte er sein? Natürlich im...
Ist es Prediger oder Priester? Predigerseminar.
Ganz recht. Ja, da müssen wir genau unterscheiden. Ja,
hast du aber auch gelernt.
In der Lutherstadt Wittenberg, und das konnte für uns nur eins bedeuten, Roadtrip.
Roadtrip, Bahnbonuspunkte ausgepackt.
Ja, du vielleicht.
Ja, ich, ja.
Ich habe erst, mit der Reise habe ich erst angefangen, welche zu sammeln.
Na, immerhin.
Genau, aber wir sind quasi nach Lutherstadt Wittenberg gefahren, in das Predigerseminar, haben da Lukas Pellio und seine gute Bekannte Vanessa Rau getroffen und haben uns mit ihnen über den Glauben und Frauen in der Kirche und, wie sagt man so schön, Gott und die Welt, yes, unterhalten.
Unterhalten.
Super Wortspiel, oder?
Lob mich, lob mich. Gott und die Welt. So kann man einen Podcast nennen.
Stimmt eigentlich. Das wird unser nächster dann. Und das hören wir uns jetzt an. Und wir haben aber noch was gemacht. Wir waren in der Kirche. Und zwar, ich war nämlich vom Dom so angetan, also Berliner Dom kennt man ja, ich kannte ihn vorher, aber ich war da immer in so Taizé-Gottesdiensten, also so eine französische Glaubensgemeinde, die haben so ganz eigene Lieder, die so Hit-Charakter haben, die haben was sehr Poppiges. Und da habe ich gute Erfahrungen gemacht und deshalb habe ich dich mit in eine Mittagsandacht geschleppt. Ohne Taizé, aber einfach nur mal um das so, das Spirit of Christ.
Ohne Taizé, aber zum Teasen.
Ah, ja, herrlich. Und ich bin auch sofort gerügt worden. Aber das erzählen wir euch gleich. Jetzt gehen wir erstmal direkt nach Lutherstadt Wittenberg.
Dein Wille geschehe. Die verdammte Erleuchtung hat einen Roadtrip gemacht und wir sitzen hier in der Lutherstadt Wittenberg im Predigerseminar. Habe ich eben gelernt, das ist nicht Priester, das ist das Predigerseminar. Zusammen mit zwei jungen Menschen, die mit denen wir gleich reden wollen. Vielleicht wollt ihr zwei euch einfach mal schnell selber vorstellen.
Hallo, ich bin Lukas Pellio, ich bin Vikar, Pfarrer in Ausbildung in der Versöhnungsgemeinde in Berlin und bin hier im Wittenberg im Predigerinnenseminar.
Sehr gut, Predigerinnenseminar.
Ja, das ist mein subversiver
Alles klar.
Akt. Sie wollen das noch nicht machen, aber es wird kommen.
Alles klar. Und schon haben wir noch mehr gelernt. Und neben dir sitzt...
Ich bin Vanessa Rau und ich bin Soziologin, genauer gesagt Religionssoziologin und arbeite im Moment am Max-Planck-Institut für multireligiöse und multiethnische Gesellschaften.
Toll, sehr gut. Wir,
was wollen wir von den Leuten, Rüdiger?
Was wollen wir von den Leuten?
Warum haben wir uns da reingeschanzt jetzt hier?
Du, es geht uns...
Oder wollen wir auch Vikar oder Vikarin?
Nein, wir wollen die Abkürzung nehmen. Wir wollen Erleuchtung, Bernie. Wie erklärt man jemanden, der bei Null anfängt, das Christentum?
Also angenommen nur so als Beispiel, so man sieht jetzt ihr kennt ja vielleicht diese esoterischen Zeitschriften, so diese Sein, da ist ja so eine Anzeige für, keine Ahnung, für Schamanismus oder für irgendwie Ernährungstherapie oder sonst irgendwas, womit würdet ihr die Leute catchen, wenn ihr so eine Anzeige in der Sein schreiben müsstet?
Ha, christlicher Glaube bei Gott geborgen und du musst nichts dafür tun.
Wow. Das klingt erstmal sehr gut. Ich komme ja eher aus der Außenperspektive, ich gucke mir eher das Christentum ein bisschen auch vielleicht kritisch an. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich würde in so einem Standardmagazin irgendwie so ein erleuchteter Jesus stehen und die Hände offen halten. Und das ist so, das genau, Lukas macht es gerade vor, mit offenen Armen dastehen. Und das ist so ein bisschen der Prototyp, wie ich mir Christentum vorstellen würde.
Ja, das ist ja tatsächlich auch die Geste, die wir hier ganz viel üben im Predigerinnen-Seminar.
Das übt ihr?
Klar, das üben wir tatsächlich auch. Ist ja so eine Segensgeste mit den ausgebreiteten Armen, die auch irgendwie so eine Umarmung erinnern. und da, was heißt üben, aber man macht die irgendwie intuitiv, weil man ja vielleicht auch so aufgewachsen ist und viel gesehen hat, aber nochmal das Feedback zu bekommen, wie das wirkt und ob Leute sich davon erdrückt fühlen oder zärtlich berührt fühlen oder umarmt fühlen,
oder,
da kann man sich ja viel selbst einbilden, wenn man kein Feedback bekommt.
Das kann auch eine Rockstar-Geste eigentlich.
Es kann oder? Auch, ja, wenn es ein bisschen hoch ist,
die ja, Rockstar-Geste. Je höher auch, die Arme, desto mehr
Freddy. Kommt dann auch noch auf die Fingerhaltung ja, an vielleicht. Ja.
Das heißt, ihr kriegt dann auch mal das Feedback, ach nee, so ist es nicht so gut.
Ja.
So ist es nicht umarmt genug.
Nee, das ist gar nicht, es gibt, glaube ich, gar nicht so die Vorgabe, wie es unbedingt wirken soll, aber man hat ja selber eine Idee, wie es wirken soll. Es gibt ja so die quasi so einen Segen rüberschieben wollen. Mir geht es bei mir in der Gemeinde, sitzen wir oft in so einem offenen Kreis und wenn ich da vorne stehe, bin ich quasi so der Lückenschluss in dem Kreis und da habe ich immer so die Idee, irgendwie auch diesen Kreis abzubilden.
Zu schließen.
Ja, diese Gemeinschaft da irgendwie ja. auch zu symbolisieren.
Noch kurz zu deiner Stellenanzeige. Wir sein, nichts dafür tun müssen. Ist es ist eine Catchphrase, damit kriegt man die Leute oder wie ist es gemeint?
Nee, das ist, glaube ich, tatsächlich das, was für mich mit das mir Wichtigste an meinem Glauben so ist, dass, ich glaube, ich habe eben irgendwie auch Geborgenheit oder sowas gesagt, das ist für mich das Gefühl, was ich damit verbinde, in allem, was ich so mache, was manchmal vielleicht cool ist und niemand sieht, aber oder auch was ganz viel, den ganzen Mist, den ich so verzapfe, absichtlich, unabsichtlich oder wo ich anderen Leuten sie verletze oder so. Und unabhängig davon erstmal die Aussage, du bist so, wie du bist, geborgen oder geliebt.
Wir haben uns ein bisschen gefragt, wie lockt denn die Kirche jetzt neue oder alte Schäfchen oder rekrutiert sie? Also in diesem Überangebot von esoterischen, mentalen, so haltungsmentalen Angeboten irgendwie.
Und will sie das überhaupt?
Naja, ich würde schon sagen, dass die Kirche ein Player in diesem Markt der Möglichkeiten ist und vielleicht aber die Frage ist, ob sie sich auch selber so versteht. Also sieht sie sich eigentlich in diesem Markt als Mitstreiterin von verschiedenen Religionsgemeinschaften, Glaubensrichtungen, Praktiken, Esoteriken, wie auch immer. Und handelt sie wirklich danach? Und beziehungsweise versucht sie wirklich neue Mitglieder anzuwerben oder bleibt sie eigentlich an dieser Stelle? Ich verlasse mich darauf, dass ich die Tradition erfülle oder bin das, was ich immer schon gewesen bin für die Menschen.
Na, ich glaube, aus dieser Marktsituation komme ich nicht raus. Also die kann ich, sag jetzt mal, irgendwie annehmen oder nicht. Aber also wenn ich persönlich sage, wenn ich mache regelmäßig Gottesdienst, predige, wenn ich mich da ransetze und mich vorbereite, versuche ich immer Leute im Blick zu haben, die da zufällig reinstromern.
Ja.
Und versuche irgendwie da verständlich zu sein. Also mir geht es schon nicht nur darum, irgendwie meine Innengroup zu hätscheln und dass die dabei bleiben, sondern ich würde das nicht so irgendwie als offensive Mission oder so bezeichnen, sondern aber schon, ich habe ja eine Grundüberzeugung, bin überzeugt von dem, was ich tue. Und ich glaube, meine Hoffnung ist, dass das vielleicht manche Leute auch überzeugt, ansteckt, sie da irgendwie andocken können.
Ja, aber ist denn die Kirche, also in deinem Fall die evangelische, in Deutschland konkret auf der Suche nach neuen Mitgliedern zum Beispiel?
Ja.
Ja, und wie?
Ich glaube, wir machen das mit dem Aufrechterhalten unserer tatsächlich erprobten Formen von irgendwie Gottesdiensten. Deswegen ist auch, glaube ich, dieses starke Festhalten an diesem 10-Uhr-Gottesdienst. Und gleichzeitig gibt es verschiedene neue Andachtsformen, Abendgottesdienste, was auch immer. Und ich glaube, was uns von manch anderer spirituellen Suche unterscheidet, ist nochmal diese Betonung von irgendeinem Gemeinschaftsgedanken. Also für mich ist Gottesdienst oder das bei uns nach dem Gottesdienst ganz toll passiert. Wir haben immer noch so einen Kaffee trinken, sitzen mal zusammen. Es wirkt oft am Anfang ein bisschen, irgendwie manchmal auch ein bisschen eng vielleicht. Aber für mich ist es irgendwie ganz wichtig, dass es nochmal so einen Ort gibt, wo ich auch irgendwie über so Erfahrungen, die ich mache, die nochmal irgendwie auf so einer Glaubensebene einordnen zu können oder teilen zu können.
Müsste es nicht mehr aktive Dinge geben? Und vor allem vor dem Hintergrund, dass ich schon den Eindruck habe, dass so eine leichte Grundverrohung der Gesellschaft jetzt gerade stattfindet. Ja. Das merkt man auch so an dem Rechtsruck und an der ganzen AfD-Kacke. Ja, das können wir hier so sagen.
Das können wir so sagen.
AfD-Kacke. Und da ist ja gerade das Neue Testament und ach, so weit muss man gar nicht zurückgehen, eigentlich so ganz das, was die Kirche jetzt so vertritt, auch gerade die evangelische, das ist ja quasi das Einmaleins des Altruismus irgendwie zur Bekämpfung eben solcher Strömungen und Wuttendenzen und Unzufriedenheit und Nörgelei und auch passive Aggression der Leute. Also wäre jetzt nicht echt der Zeitpunkt, wo man, ja, ich weiß nicht, also wo man seine Frau, seinen Mann stehen müsste als Kirche, ein bisschen mehr deutlicher in den Vordergrund treten und damit natürlich auch Leute ködern.
Amen, ja. Also wir haben das in Berlin, das ist eine Aktion, die ich wirklich cool finde. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt von diesen verschiedenen Kirchtürmen, wo diese riesen Banner runterhängen. Nee, noch Rassismus nicht. Schadet der Seele oder
Antisemitismus schadet der Seele.
Rechtspopulismus schadet der Seele.
Ist eine, Islamophobie schadet
genau.
der Seele.
Hängt so von, wirklich? Also in Heiligkreuzkirche in Berlin hängt das runter, aber hing auch am Dom und so irgendwie nochmal auf eine provokante Art klar zu machen, irgendwie, wofür man selber steht, aber auch in dieser Doppelding von Rassismus schadet nicht nur der Seele von Leuten, die, sag mal, von Rassismus betroffen sind und genau, sondern es schadet auch meiner eigenen Seele, weil ich mir meine quasi Beziehungen zu, die mich ja irgendwie auch ausmachen, abschneide. So. Das wäre der Versuch, glaube ich, eine christliche Botschaft irgendwie nochmal eine säkulare Welt zu übersetzen. So.
Gleichermaßen könnte man auch sagen, es ist aber trotzdem eine von sehr wenigen Aktionen. Ne? Also es ist die Positionierung, also ich meine, ich würde euch schon recht geben oder auch mit dem Kommentar. Also es gibt nicht so viel jetzt, wo aufgestanden wird.
Irgendwie. Ja, wir machen in den Kirchen relativ massenweise Kirchenasyl zum Leidwesen von Herrn Seehofer. Also es ist ja auch eine Art von konkreter Solidarität und einer konkreten Aktion, die Leute schützt. Und gleichzeitig ist es für mich auch eine Form von altes Wort, also, ja. Verkündigung irgendwie. Also genau.
Genau, dann ist es eine Frage auch der Sichtbarkeit.
Du hast ja vorhin erzählt, es gibt mehr Vikarinnen als Vikare hier im Seminar.
Ja.
Aber durchaus in der Tradition ist das eher was Neues, ne? Weil obwohl quasi die Gründerin eine Vikarin war. Vielleicht magst du es nochmal ganz kurz wieder.
Also jetzt aktuell in unserem Kurs im Predigerinnen-Seminar gibt es etwas mehr Vikarinnen, was sehr schön ist. Aber das ist jetzt, wir haben jetzt gerade 50 Jahre Frauenordination gefeiert. Also seit 50 Jahren können in der EKD, also in der Evangelischen Kirche Deutschlands, Frauen Pfarrerinnen werden. Es gab diese Phase davor, wo Pfarrerinnen während des Zweiten Weltkriegs, als die Pfarrer irgendwie an der Front waren oder tot waren oder wo sie dann dieses Amt übernommen haben. Und danach wurden sie wieder rausgedrängt. Und das war eben dann ein Ergebnis von feministischem Kampf in der Kirche, dass Frauen das in der evangelischen Kirche können. Und dann war es aber immer noch ein langer Weg bis...
Also seit 1969?
Seit 1969, genau.
Und gar nicht so lange, ja.
Ist nicht so lange her.
Nee.
Und lange, ich weiß nicht genau bis wann, aber lange Zeit war es aber noch diese Einschränkung, dass... Pfarrerinnen nicht heiraten durften. Also sie mussten eigentlich zölibatär leben, im Gegensatz zu den Pfarrern. Und wir sind hier im Christine-Burbeck-Haus, was die erste ordinierte Pfarrerin ist und Leiterin des Predigerinnen-Seminars, weil es noch lange Zeit getrennt war. Genau, und das finde ich ganz schön, dass dieses Haus, das es jetzt seit 3 Jahren gibt, ihr zu Ehren so genannt wurde. Man merkt es aber auf krass, also jetzt innerhalb der Kirche als Institution, so in Leitungsämtern, sind Frauen auf jeden Fall deutlich unterrepräsentiert. Die ECPO, die in Berlin versucht, das irgendwie zu verändern. Aber es ist mühsam. Also es gibt auch die Vorurteile in den Gemeinden immer noch so. Ne?
Ist ja auch eigentlich ein total christliches Grundprinzip von Parität eigentlich zwischen Mann und Frau. Und es wäre mir echt ganz wichtig, wenn du mal so deine Beobachtung so ein bisschen aus der Außenperspektive anbringst.
Na, ich würde schon sagen, dass das wahrscheinlich von Region zu Region auch sich nochmal ein bisschen unterscheidet innerhalb Deutschlands, aber hauptsächlich würde ich auch sagen, die Frauen sind immer noch unterrepräsentiert. Und das fängt bei so Sachen an wie, also es fängt bei einer gendergerechten Sprache an, also wird von Pfarrern, PfarrerInnen gesprochen. Gibt es überhaupt ein Bewusstsein dafür, wie die Sprache sich auch auf das Verhältnis auswirkt? Bis zu, ja, tatsächlich, wie sind Frauen repräsentiert in Positionen? Und das sieht man schon relativ deutlich. Und dann natürlich auf ganz basaler, basischer Ebene in den Gemeinden. Also wer hat da das Sagen, wer ist, ja, wer ist verantwortlich und wem wird eigentlich auch Verantwortung zugetraut und so. Also es geht von unten bis ganz nach oben. Und die Änderungsprozesse sind wie bei den meisten Institutionen eher langsam und schwerfällig.
Ich habe eine kurze Anmerkung dazu, da könnt ihr euch vielleicht auch kurz dran abarbeiten. Ich jetzt in der Kirche war die letzten Jahre, ob das jetzt ein Gottesdienst im Dom war oder Beerdigung oder eine Hochzeit, irgendwas, hatte ich immer das Gefühl, dass die weiblichen Predigten, vielleicht ist es nur ein Vorteil, ein bisschen weltlicher waren, mich ein bisschen mehr mitgenommen haben, also im praktischen Sinne auch. Während die männlichen, man wird heutzutage sagen, ein bisschen so mehr so Mansplaining waren. Ja. Also auch mir so ein bisschen
eine Lehrpredigt.
Die Welt mir mehr erklärt haben, aber auch ein bisschen strenger an sich so an Bibelzitaten, Psalmen und so abgearbeitet haben. Während das andere irgendwie, ich fand es einfach freundlicher war. Ist das eine korrekte Beobachtung, würdet ihr sagen? Oder?
Na, erstmal ist es interessant, dass du das überhaupt unterscheidest. Also du hast wahrgenommen sozusagen, es gibt eine weibliche und es gibt eine männliche Perspektive. Ja. Und anscheinend hast du das dann auch eingeteilt. Ich könnte das nicht so generell sagen. Ja,
es sind nur Stichproben, also bei mir.
Genau, aber die Stichproben sagen wahrscheinlich mehr über deine Beobachtung aus, als über die tatsächliche, über wie es tatsächlich ist.
Nein, aber ich glaube, dass Frauen einfach jahrhundertelang unter irgendwie auch einer patriarchalen Lehre und Lehrtradition da gelitten haben, ganz konkret, und deswegen vielleicht auch ein Wissen oder vielleicht einen kritischeren Blick auf so eine Dogmengeschichte haben, dass die nicht so vom Himmel gefallen ist und oder dass sie vielleicht verändert werden muss. Also ein Punkt, den ich von feministischer Theologie gelernt habe, ist irgendwie sorgsam mit meinen Gottesbildern umzugehen. Also wie ich Gott benenne.
Oh, das klingt sehr interessant, ja?
Ja, finde ich auch. Nee, also bei mir ist es, also...
Was meinst du mit sorgsam?
Na, wenn ich in eine klassische liturgische Sprache von gucke, dann geht es immer um Herr, Vater, genau, und das aber aufzubrechen, das sind alles nur Bilder. Ich finde in der Bibel ganz genauso weibliche Gottesbilder, auch im Alten Testament, Jesaja, der von einer Gott als Gebärerin oder als Mutter spricht. Genau, und das versuche ich in meinen Gebeten, da auch die Bilder aufzubrechen, weil, also auch, das ist auch was mich als Mann betrifft. Also ich kann mich auch nicht einfach wiederfinden in diesem Herr, Herr, Vater, Vater, sondern ich brauche die Vielfalt an Gottesbildern und auch an explizit weiblichen Gottesbildern. Mhm. Also auch Quelle ist eins, was ich, oder ewige, also
zum Glück. Ganz genau, das sieht man dann auch, dass vielen Gemeindemitgliedern nicht so leicht runtergeht. Das ist was Neues, ne? Also zu sagen, Gott, sie. Ja, aber Gott ist eigentlich immer er. Und ich würde da dir genau zustimmen und sagen, die Frauen haben wahrscheinlich mehr die Perspektive von unterdrückt sein und aus der Unterdrückung rauszukommen. Und deswegen können sie mehr auch, haben vielleicht auch ein besseres Verständnis für Gerechtigkeit und für ein inklusiveres Reden, Predigen über Gott, über Gott auch und Religion in der Welt.
Also es gibt diese Ablehnung in Gemeinden, aber ich hatte die viel, viel doller erwartet, als ich jetzt ins Vikariat gegangen bin, als sie wirklich waren. Es kommen dann wirklich oft auch Menschen an der Tür außen und bedanken sich für diese neue Möglichkeit, Gott zu denken. Also weil irgendwie eine patriarchale oder sexistische Sprache verbaut einfach irgendwie Zugänge. Und das irgendwie aufzubrechen, das ist irgendwie schön zu sehen, wenn das manchmal funktioniert. Es gibt, wir hatten gerade Bischofswahl bei uns in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Und es ist wieder ein Mann geworden. Hm. Es stand eine Frau zur Wahl, die hat mit deutlichem Abstand hat vielleicht 10% der Stimmen bekommen. Das ist, also ich erlebe es noch nicht so, dass es ein breites Bewusstsein gibt. Es wird schon rezipiert für feministische Theologie, weil ich eben über die Gottesbilder geredet habe, darüber können wir reden. Aber Machtverteilung ist immer noch mal ein anderes Thema. Ich glaube, da wird drüber geredet, aber es ist ein Kulturwandel, sieht noch anders aus.
Mhm. Und die feministische Theologie ist ja auch eher marginal. Also das ist ja nicht breit im Mainstream angekommen. Also das ist in Deutschland, würde ich mal behaupten.
Kein ordentliches Lehrfach an den Unis.
Kein ordentliches Lehrfach. Seminare. Es gibt die Seminare, aber gleichzeitig ist es nicht in der breiten, in der Wissenschaft, aber auch nicht in der Praxis vertreten.
Aber doch an der Basis ist es deutlich mehr vertreten als in der Wissenschaft, glaube ich. Also das kommt aus...
Aber in der Praxis unter Pfarrern würde ich sagen, es ist jetzt nicht das Bewusstsein, ich muss von meiner Macht abgeben, um eine gerechte Gender-Position oder Situation zu schaffen. Da würde ich schon mal behaupten, ohne jetzt den wissenschaftlichen Hintergrund dazu zu haben, die Pfarrer machen gern selber.
Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass politische Veränderungen selten so funktionieren, dass Leute ihre Privilegien freiwillig abgeben. Also es braucht es braucht Druck.
Und das, wieso sollte sich die Kirche da unterscheiden? Also ich meine, die Kirche, in der Politik ist es ähnlich und in den meisten Bereichen der Gesellschaft. Wieso sollte es in der Kirche anders sein? Also jetzt als Rückfrage.
Wir hatten, also es gibt Felder, wo, also es gibt immer Vorteil, Kirche hinkt irgendwie hinterher. Für mich, in meinem Verständnis von Kirche, kann Kirche durchaus auch mal Avantgarde sein oder so. Ganz stolz bin ich da. Also ne, wir hatten in Berlin die Ehe für alle in der Kirche, bevor es staatlicherseits durchgesetzt war. So. Und da hat die Kirche quasi auch eine späte, aber dann doch auch wichtige Rolle bei Emanzipation gespielt. Und das nährt für mich ein bisschen die Hoffnung, dass auch von der Kirche Impulse da ausgehen können.
Bestimmt, und da muss man durchaus differenzieren, weil hier sprechen wir auch über eine protestantische Kirche und wenn wir die Katholiken angucken, dann werden da tatsächlich ja ein Stück weit Menschenrechte nicht beachtet, einfach weil Frauen nicht ordiniert werden. Deswegen, klar, ja, ich würde dir
noch zustimmen. Nicht ordiniert werden.
Noch nicht ordiniert werden oder marginal.
Vielleicht noch die Frage, wie ihr selber eigentlich zur Theologie gekommen seid. Du sprachst vorhin so schön von erleuchteten Momenten. Gab es da irgendwas oder einen
Saulus-Paulus-Moment?
Vielleicht das nicht ganz, aber wer weiß, ja.
Also haben wir das gelernt.
Als du eben anfängst, ich habe mal im Gefängnis gearbeitet, habe ich gedacht, schade.
Wie schade?
Nein, vielleicht der Saulus-Paulus-Moment, vielleicht warst du doch mal im Gefängnis. Nein, du warst nicht im Gefängnis.
Ich saß auch schon mal hinter Gittern, aber nicht so richtig lang. Es war nur so eine Polizeiwache. Aber darüber bin ich, glaube ich, nicht zum Glauben gekommen. Aber das war, glaube ich, meine Motivation, im Gefängnis zu arbeiten.
Okay.
Zur Theologie bin ich ganz unspektakulär gekommen. Das ging noch auf Diplom zu studieren. Und der Rest war alles Bachelor und Master. Aber die Entscheidung für mich, Pfarrer zu werden, hing schon, würde ich sagen, mit dieser Erfahrung im Gefängnis zu tun. Das war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Das war für mich das Gefühl, irgendwie am richtigen Ort zu sein. Bei Gefängnis ist es einigermaßen absurd. Aber ich hatte das Gefühl, dass Leute, die zu mir kamen, mehr wollten als nur irgendwie ein schönes Familienfest oder so, sondern ein Vater unser im Gefängnis zu beten, wo drin vorkommt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, das klingt plötzlich ganz anders. Und da wurde mir nochmal deutlich klar, dass es irgendwie bei sowas irgendwie um alles geht. Und sonst denkt man oft Schuld oder Sünde doch irgendwie ganz schön klein. Also dann geht es irgendwie um Seitensprünge oder so. Das war für mich eine Dramatik irgendwie aufgemacht, in der ich mich irgendwie auch dann am richtigen Ort gefühlt habe.
Ja, und auch nützlich gefühlt.
Das auch ist nützlich, ja immer, ist auch schön, das sich nützlich zu fühlen. Genau.
Aber es geht um alles, finde ich auch ein gutes Stichwort.
Im Zusammenhang. Okay.
Ja.
Wie war es bei dir?
Wann ging es bei dir um alles?
Ich glaube, bei mir ging es schon immer um alles, weil mich einfach immer alles tatsächlich interessiert hat, weil ich eigentlich immer mehr Fragen hatte, als dann, wann die anderen immer aufhören wollten. Also ich wollte dann eigentlich tiefer graben. Und ich komme auch aus einer Familie, die mit Religion sehr viel zu tun hatte. Und jetzt, mittlerweile würde ich es, ja, ich habe es dann irgendwie ganz anders als Lukas, aber schon auch zu meinem Beruf gemacht. Und einfach zu untersuchen oder festzustellen, wann Menschen oder warum Menschen tiefer gehen wollen. Also das, was ich eigentlich wollte immer.
Du glaubst du an die... Ich muss die Frage ein bisschen anders stellen, sonst ist mir zu platt. Glaubst du bedingungslos an die Vorgaben deiner Kirche?
Nein. Also die Vorgaben meiner Kirche im Sinne von, es gibt haufenweise Bekenntnisse.
Wie sie Gott beschreibt. Also auch, dass Gott ein Er ist zum Beispiel.
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, in meiner Kirche, das ist irgendwie die Pluralität, die ich da drin schätze, ist es irgendwie ein Raum, in dem über Gott nachgedacht wird und der ist ein Raum gemeinsamen Suchens. Würde ich das oder erlebe ich das für mich oder will es so auch für mich erleben? Da gibt es einen haufenweise Bekenntnistraditionen, in denen Leuten in verschiedenen Kontexten versucht haben, für sich zu definieren, was jetzt ihr Glaube ist und ihr Gottesbild und auch Regeln aufzustellen. Und die nehme ich zur Kenntnis und reibe mich an ihnen. So. Für mich hat eine höhere Autorität irgendwie als Gegenüber tatsächlich die Bibel und die biblischen Geschichten, die ich versuche immer wieder neu auszulegen und da irgendwie was für mich jetzt Relevantes oder für uns Relevantes rauszuziehen. So, für mich ist Glauben tatsächlich auch mehr, also ich hatte am Anfang dieses Geborgenheit- und Sicherheitsding. Es gibt dabei irgendwie noch die andere Seite von Suchen und auch irgendwie einen Verzweiflungsmoment da drin, dass irgendwie diese Welt weiterhin nicht so ist, wie sie sein könnte. Und ich glaube, das stärkste Moment für mich im Glauben ist, dass ich das irgendwie in verschiedenen Formen vor Gott, gegen Gott bringen kann.
Okay. Ja, ich danke euch sehr fürs Kommen, wollte ich was sagen, aber wir sind ja gekommen. Ja,
wir danken euch.
Wir danken uns fürs Kommen, ne?
Ja.
Dankt uns
fürs Kommen. Wenn es niemand macht, danke euch fürs Kommen.
Ja, vielen Dank und bis bald vielleicht mal in deiner Gemeinde.
Genau.
Okay. Tschüss Lukas, tschüss Vanessa.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt. Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. Liebe lebt auf, die längst erstorben schien. Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.
Boah, Sie hörten Korn, das in die Erde in der Version von Rüdiger Rudolf und Bernhard Daniel Mayer. Mensch, du, Gott kann sich echt nicht über uns beklagen. Ja. Wir waren nämlich nicht nur im Predigerseminar, gerade eben noch, sondern auch in der Mittagsandacht im Berliner Dom. Mhm. Deine Eindrücke, Rüdiger?
Wir haben jetzt nur eine Strophe gesungen. Also was... Wo fange ich an, Bernie? Wo fange ich an?
Also, du hast gesagt, es hat gleich Todessehnsucht in dir
ausgelöst. Die erste Version von dem Lied, das wir gesungen haben, hat eine sofortige Todessehnsucht bei mir ausgelöst.
Aber das kann auch an unserer Tonlage gelegen haben.
Das kann, ja. Wobei ich festgestellt habe, ich gehe jetzt schon direkt in die Vollen, wenn ich in so einer Kirche sitze. Ich habe wirklich lange nicht mehr in der Kirche gesessen. Ich habe früher jeden Sonntag in der Kirche gesessen. Jetzt habe ich lange nicht mehr in der Kirche gesessen. Und es... Also das Thema Tod ist natürlich wirklich, muss man mal wirklich sagen, sofort einfach sehr präsent. Also auch wenn der, wenn ich es jetzt nur festmachen will an dem guten Jesus, der da hängt. Oder zumindest auf den, also nicht da hängt in dem Fall, zumindest das Bild des gekreuzigten Jesus ist ja da deutlich im Fenster. Wir waren im Berliner Dom.
Ja, das ist quasi zentral, muss man sagen.
Der. Ja.
Das Leiden ist zentral. Also du fandest es ein bisschen bedrückend, ne?
Ein bisschen, aber ja.
Ja, ich war ja...
Naja, es hat auch vielleicht ein bisschen was damit zu tun. Entschuldige, wenn ich das jetzt... Aber so, ich war mit meiner Familie jeden Sonntag in der Kirche. Und irgendwann ist meine Mutter recht früh verstorben und so. Und dann sind mein Vater und ich noch eine Weilchen in die Kirche gegangen. Und irgendwann haben wir dann damit aufgehört. Und irgendwie, ich verbinde es immer noch einfach sehr, sehr, sehr einfach mit dieser Zeit, wo Tod natürlich auch irgendwie sehr präsent war.
Ja, ist komisch, weil eigentlich ist es ja für mich jetzt eigentlich so eine Zeit, wo das mir sehr präsent sein müsste und eigentlich auch ist, aber in dem Fall war es das irgendwie nicht. Ich glaube, ich bin so positiv gebiased von so 2-3 Besuchen, wo ich so Taizé-Messe, das ist so ein französischer ritueller Gottesdienst mit entsprechenden Songs, die sehr catchy sind, die Stimmung sehr gut und meditativ ist und sehr positiv und die ich auch immer so ein bisschen in der blauen Stunde besucht habe, wo man dann so ein bisschen in die Sommernacht hinausging im Berliner Dom und ich habe das in guter Erinnerung und deshalb habe ich auch die Messe heute nicht oder die Mittagsandacht als nicht so bedrückend empfunden, wie ich es normalerweise täte oder von meinem Catholic Upbringing her.
Ja, naja, und jetzt haben wir eben gelernt, Mittagsstunde ist Gottesstunde.
Ja, da hat es mich auch ein bisschen mit Schauern überzogen, als ich das gehört habe, weil es kam mir auch so geisterstundenmäßig vor.
Ja, nachts, genau, nachts Geisterstunde, tagsüber Gottesstunde.
Ja, aber ich habe das, glaube ich, auch mal irgendwo gehört im Religionsunterricht, aber ich bin mir nicht sicher.
Wir können es nicht belegen. Vielleicht hätten wir ihn fragen sollen. Hey, kannst du das belegen? Stimmt das überhaupt?
Was ich gerne mag, ist, wenn du quasi so ein bisschen migrationsprollig machst, aber mit relativ gutem Wortschatz irgendwie.
Ja, die Kombination macht
es. Ja, das macht es tatsächlich. Ja.
Ohnehin, also um jetzt vielleicht noch ein Wort zu verlieren an den jungen Mann, der die Andacht gehalten hat.
Ja.
Der war auch, also ich sag mal, nicht minder fernsehtauglich.
Ja, absolut.
Absolut, oder?
Ja, das wäre so ein...
Okay.
Den könnte man zu Lanz schicken.
Er hat auch sofort, finde ich, mit sehr Fernsehtauglichen...
Hat er auch was was Christian Lindner-mäßiges?
Ein bisschen. Mhm. Also er sah sehr gut aus. Er hat auch, sage ich mal, direkt fernsehtaugliche Themen gebracht. Mhm. Also er hat sofort das Ernährung angesprochen, also Low Carb ist offensichtlich nicht sein Ding.
Nee.
Ja, also das Thema war Brot ist Rebellion. Das war eine kurze Globalisierungskritik, habe ich auch.
Ja, ich habe es aufgeschrieben, pass auf. Brotbacken ist die Rebellion gegen das jederzeit verfügbar. Der Widerstand gegen das globale Angebot.
Siehst du?
Also er ist quasi nicht Low Carb, aber er ist für nachhaltig.
Er ist für nachhaltig, aber auch gegen Globalisierung.
Ja.
Ich fand es auch ein bisschen reaktionär.
Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Ich habe mich trotzdem nicht so unwohl gefühlt. Ich mochte den Song ganz gerne.
Obwohl, Bernie, du eigentlich kaum gesessen hast.
Erstmal einen Rüffel bekommen
hast. Erstmal einen Rüffel bekommen hast, mein Lieber, von einem älteren Herrn, der, wie wir festgestellt haben im Laufe der Viertelstunde, irgendwie...
Der schien wichtig zu sein.
Der schien irgendwie wichtig zu sein. Ja. Seine Position war nicht ganz klar. Er hatte einen sehr rasierten Schädel. Aber was ich damit sagen will, also er hatte was ein bisschen was Mönchisches.
Ja.
War aber eigentlich sonst weltlich gekleidet. Und genau, er hat also Bernie dazu aufgefordert, also Bernie hat aufs Handy geguckt, deshalb hat er das nicht.
Da ging es schon mal los, ne?
Aber er hat mich aufgefordert, dass Bernie seine Mütze abnehmen soll.
Ja, zu Recht. Mache ich auch normalerweise, aber ich war noch beschäftigt damit, mein Handy auszuschalten.
Ja.
Eins nach dem anderen.
Ja.
Aber ich finde es ein guter Look fürs Alter, so ganz abrasiert, finde ich.
Ja?
Ja. Gut. Gefühlt mir gut. Okay, gut. Aber eigentlich wollten wir ja über unseren Roadtrip nach Lutherstadt-Wittenberg berichten.
Genau.
Wir sind mit dem Zug hingefahren und haben im...
Du willst auch das schon als religiöse Erfahrung.
Ja, Wallfahrt, das nennt man Wallfahrt, Rüdiger.
Ach, war.
Ja.
Da wird wahrscheinlich einen Rabatt gekriegt.
Bei der Bahn, Wallfahrt-Rabatt. Ja. Ja, wir haben im Zug schon die Vanessa getroffen und haben versucht, mal so mit so weltlichen Themen einzusteigen, wie unserem Game of Thrones Magazin. Das hat aber nicht geglückt.
Ja.
Wir haben uns dann relativ schnell über Religion unterhalten.
Ja.
Du, wie fandst du es im Predigerseminar?
Das ist wirklich eine schöne Atmosphäre da eigentlich. Wir haben uns ja später kurz ausgetauscht, so ein Gefühl gehabt von, besonders als ich mit diesem Raum kam, mit den vielen Büchern und sonst was, ich bin nie in meinem Leben, also du im Gegensatz zu dir, in so einer Institution gewesen, wo ich das Gefühl habe, jetzt geht es wirklich nur darum, dass ich jetzt hier mich vollpacke mit Wissen, mit Geist, mit richtig was lerne. Ich war nur auf einer bekackten privaten Schauspielschule. Und das so, dass so ein tolles Gebäude ist und sowas, das hat mir irgendwie das, ich habe mich so einen kurzen Moment gehabt von, ich will auch mal zu sowas hingehen, wo Leute miteinander arbeiten und sich mit Wissen vollstopfen. Das ist einfach mal so eine akademische Atmosphäre, die mir gut gefallen hat.
Ah, der Geist des Wissens.
Ja,
der Hauch, aber ich habe es ganz anders gesehen.
Ach, wie nee. Du?
Ja, ich habe gedacht, Mensch, ich wäre gerne in so eine Einrichtung, wo ich nichts machen muss. Und ja,
siehst du
und das ist einmal das. Und das Highlight der Woche ist, am Mittwoch gehe ich ins Flower Power mit meinen Kumpels und singe Karaoke. Das hat mich an meine Studienzeit erinnert.
Ja.
Und es war auch so, Lukas hat auch am Ende erzählt, so, ja, er wird hier voll versorgt irgendwie und hat hier irgendwie auch, muss sich nicht um die Kinder kümmern irgendwie. Aber ja. Er hat natürlich gleich gesagt, fairerweise hat seine Frau die Ausbildung 2 Jahre gemacht und da war er für die Kids zuständig.
Okay.
Aber das bringt mich auch gleich zu dem Punkt, weil unsere Ausgangsthese war eigentlich so, es gibt ja so ein großes spirituelles Selbstfindungs, weiß der Geier, was für ein Angebot und was hat die Kirche dazu bieten, also in dem Fall die evangelische, also nach dem Motto Stand and Deliver.
Ja, könnt ihr euch damit messen.
Ja, genau. Und
wir hatten Messen, alles klar.
Und dann sind wir aber trotzdem irgendwie auf das Thema auch Gleichberechtigung in der Kirche gekommen und das hat mich interessiert, weil ich finde das, und das hat man auch Lukas vor allem angemerkt, er hatte eigentlich auf keine drängenden Fragen, die sich jetzt an die Kirche stellen, so richtige PR-Antworten, ne, mit denen man quasi jetzt die Kirche sagen könnte, Mensch, Lukas, der leitet den nächsten Kirchentag. Ja. Ja, genau. Aber er selbst hat überall Engagement gezeigt und Bemühen, aber es scheint noch keine so, die Antwort auf die drängenden Fragen unserer Zeit, die scheint noch nicht so präsent zu sein. Wobei ich natürlich auch sagen muss, diese Aktion mit den Bannern an den Kirchtürmen gegen Islamophobie und Rassismus und so, die ging an mir vorbei. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Hast du das gesehen?
Nein.
Nee. Und ich fand es auch interessant, dass er mit Vanessa ihm fast ein bisschen konträr gestelltes
eine ihm konträr gestellte Gesprächspartnerin hatte, nämlich die das ein bisschen von außen gesehen hat. Das war eine ganz gute Mischung, finde ich.
Ja.
Hat ganz gut gezündet. Aber hat es bei uns gezündet?
Naja, also was mir gefällt ist, das, was Lukas auch im Grunde genommen als erstes gesagt hast, hat, du musst nichts dafür tun. So, du bist erstmal angenommen, so wie du bist. Gefällt mir. Andererseits denke ich jetzt im Zusammenhang mit unserem Erleuchtungspodcast, ich möchte ja auch irgendwie was tun. Ich glaube, dass man, wenn man wirklich jetzt, also wenn man jetzt Endgame-Erleuchtung setzt, da muss man ganz, ganz viel dafür tun. Und vielleicht ist mir diese Haltung dann doch zu passiv. Also, wir haben auch lustig, aber das Wort Selbstoptimierung fehlt irgendwann. Ich glaube, dafür ist die EKD, die Evangelische Kirche Deutschland, also darum geht's nicht. Ich glaube, es geht um Glauben. Und nach dem Motto, wenn du glaubst, erstmal musst du glauben und dann alles Weitere wird sich dann schon ergeben.
Ja, aber der Ansatz ist ganz gut. Du musst dich angenommen fühlen,
ja,
willkommen fühlen, akzeptiert fühlen. Dann kannst du glauben und dann kannst du vielleicht auch was tun. Aber ich glaube, wir sind einfach schon one step beyond.
Vielleicht.
Nee, ich glaube, wir wollen schon mehr tun. Also wir, ja, also für mich wäre Kirche dann was, sage ich dir jetzt mal.
Ja.
Ich setze mich nicht in die Messe und höre dazu und bete ein bisschen. Weil das habe ich auch schon ein bisschen gemacht. Also ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen zur Kirche, jetzt nicht zurückgekehrt zum Glauben und zur Kirche schon gleich gar nicht, aber ich habe in den letzten 2 Jahren auch in schwierigen privaten Situationen so ein bisschen das Gebet gesucht. Eher so aus altem Habitus, aus meiner Kindheit und als meditative Angelegenheit, weniger, weil ich jetzt irgendwie an Wunder geglaubt habe oder so, oder dass der liebe Gott mir noch hilft in irgendeiner wichtigen Situation. Aber ich bin dem Ganzen wieder näher gekommen und es ist mir auch vertraut. Ich muss aber sagen, dass hat mir letztlich nicht genug gegeben. Wenn ich diesen Weg des Glaubens oder also des kirchlichen Glaubens nochmal einschlagen würde, dann müsste ich was machen. Und zwar, es gibt ja Ehrenämter, alles, was die Kirche sich so ehrenamtlich engagiert oder quasi hospizartig, solche Sachen, da müsste ich wirklich tätig sein. Sonst brächte mir das, glaube ich, nichts.
Und ich glaube, die Vanessa, wenn ich das richtig verstanden habe, sieht das auch nicht so anders, glaube ich. Ich glaube, sie hat ja auch gesagt, also Praxis, also das Leben an sich, wie man es lebt als Gläubiger, wie sich das äußert in Taten, ist ihr, glaube ich.
Also ich glaube, das Resümee ist vielleicht so ein bisschen, dass die Kirche, die evangelische, einem gerade nicht so viel abverlangt und die Hürde oder die Hemmschwelle da sehr niedrig setzt. Niedrigschwelliger Eingangspunkt, Einstiegspunkt, was aber gut ist für Leute, die könnten noch ein bisschen mehr PR machen dafür. Ja. Und das ist eigentlich eine gute Voraussetzung. Und dann hängt es ein bisschen selber von einem ab, was man damit macht. Ob man sich quasi nur so spirituell da etwas badet oder bettet.
Oder Zuflucht in der Kirche sucht.
Oder ob man halt so die Prinzipien vom Neuen Testament, also die sehr altruistisch sind, einfach auch mal ein bisschen in die Praxis umsetzt.
Ich habe das ja immer gemocht, wenn ich früher so, ich habe früher mal ein bisschen Osho zum Beispiel gelesen. Der schreibt dann über das Christentum, naja, diese Botschaft zum Beispiel grundsätzlich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dass die meisten Christen die Nächstenliebe sehr in den Vordergrund stellen, aber die ganz grundsätzliche Botschaft am Anfang, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, erinnert ja, dass du dich selber auch lieben musst. Zum Beispiel von Christen, also das ist etwas, was mir in meiner, sag ich mal, katholischen Karriere noch nie so untergekommen ist, dass ich mich selber lieben soll.
Aber das ist ja eine Grundvoraussetzung für so einen Schauspieler, oder? Ein bisschen. Aber andererseits für einen Comedian ist wieder Selbsthass die Grundvoraussetzung. Selbsthass,
ich finde auch. Gut. Verzweiflung, Todessehnsucht und
ja. Okay, ja gut. Mit Todessehnsucht, finde ich, lässt sich jeder Podcast über die Kirche bestens beschließen.
Ja, genau.
Okay.
Das kann man auch zweimal verwenden.
Ja. Okay, gut. Dann wir sagen jetzt mal Tschüss. Bewertet uns, liked uns, liebt uns, levitiert uns in den 7. Podcast-Himmel. Und nie vergessen, Erleuchtung.
Erleuchtung.
Ist?
Kein Spaßbad.
Okay.
Und Rüdiger steht auf der Leitung.
Tschüss. Nächste Woche bei Verdammte Erleuchtung. Bernie und Rüdiger lassen ihr Chi heftiger flowen als jeder Reim von Jay-Z. 99 Problems, but Qigong ain't one.